Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Podcast zur Technologie und Unternehmenskultur. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei InnoVex. Ich habe aber auch schon ein paar andere Sachen gemacht und so die IT-Branche aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt. Zum Beispiel als Softwareentwickler, als Experte für Suchtechnologie oder im Vertrieb. Ich freue mich, euch in jeder Folge des Podcasts eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihr oder mit ihm über das jeweilige Fachgebiet zu unterhalten. So bekommt ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Kollegen Tilman Adler über die Ursprünge der Kryptographie und vor allem über die Enigma. Die Enigma war eine Chiffriermaschine, die vor allem durch ihren Einsatz im Zweiten Weltkrieg bekannt wurde. Die Deutschen verwendeten sie, um verschlüsselt zu kommunizieren. Mit der Enigma lässt sich auch sehr gut nachvollziehen, wie moderne Verschlüsselung funktioniert. In unserem Gespräch gehen wir der Funktionsweise der Enigma auf den Grund. Außerdem sprechen wir über die Schwachstellen, die letztendlich dazu geführt haben, dass die Alliierten damals die Verschlüsselung der Enigma brechen konnten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Tilman, schön, dass du da bist. Wir haben im Podcast heute ja eine kleine Premiere, denn wir sprechen hier bei Digital Future weder über ein digitales Thema noch über ein zukünftiges Thema. Und trotzdem freue ich mich ganz besonders, mich mit dir heute über die Enigma zu unterhalten und vielleicht auch ein kleines bisschen über die frühe Geschichte der Kryptographie.
Hallo Wolfgang, schön da zu sein.
Ja, freut mich auch. Tilman, du, bevor wir mit dem Thema anfangen, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du hier bei InnoVex den ganzen Tag, wenn du dich nicht gerade mit der Enigma beschäftigst?
Ja, mein Name ist Tilman Adler. Ich bin Softwareentwickler bei InnoVex in Erlangen und arbeite da an Full-Stack-Web-Anwendungen den ganzen Tag. Und wir haben ja bei InnoVex auch das Konzept der InnoCircles. Da gibt es den InnoCircle Security. Und in dessen Scope habe ich mich mal mit der Enigma beschäftigt.
Und warum genau mit der Enigma?
Wir hatten da so eine Woche, da haben wir uns ganz allgemein damit beschäftigt, wie kryptografische Verfahren oder generell Sicherheitsvorkehrungen geknackt werden und wurden. Und da war das halt so ein bisschen zum Reinkommen ein interessantes Thema. Wie wurde denn eigentlich die Enigma geknackt und kann man daraus für heute vielleicht sogar noch was lernen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, wir werden die vielleicht jetzt im Laufe des Gesprächs auch beantworten können. Die Enigma, die liegt ja schon einige Jahre in der Vergangenheit, also so die Entwicklung und auch der Einsatz von der Enigma. Aber Tilman, was hältst du davon, wenn wir vielleicht noch ein kleines bisschen weiter in die Vergangenheit gehen, so zu den Anfängen der Kryptographie und uns dann so Schritt für Schritt mal zur Enigma hinarbeiten, um vielleicht auch einfach so den Kontext ein bisschen besser greifen zu können?
Können wir gerne machen. Dann versteht man auch besser, wieso die Enigma so gut funktioniert hat eigentlich.
Ja.
Ich denke, wenn wir ganz an den Anfang gehen oder ganz, ganz früh gehen, dann fangen wir am besten bei Gaius Julius Caesar an. Der hat eine Chiffriermethode entwickelt, die nach ihm benannt ist, die sogenannte Caesar-Chiffre oder auch ROT-13 häufig genannt. Und das ist eine ganz einfache Rotationschiffre, wo für jeden Buchstaben statt dem Klartextbuchstaben ein Buchstabe verwendet wird, der um eine feste Anzahl an Buchstaben im Alphabet nach hinten oder vorne verschoben ist.
Okay.
Also aus einem A wird zum Beispiel ein D und dann wird aus einem B ein E, aus einem C wird ein F. Und das heißt, wir haben hier dann eine Schlüssellänge oder wir haben einen Schlüssel, der ist einfach eine Zahl, nämlich wie viele Buchstaben wird mein Buchstabe nach hinten im Alphabet verschoben.
Ja.
Und wenn man da die 13 nimmt, deswegen ist es relativ häufig, dann hat man dann gleichzeitig noch den Vorteil, dass Chiffre involutorisch wird. Das bedeutet, man kann mit dem gleichen Schlüssel, nämlich der 13, ver- und entschlüsseln. Wenn ich also ein A verschlüssele, kommt ein anderer Buchstabe raus. Und wenn ich diesen Buchstaben wieder entschlüssele mit der 13, kommt wieder ein A raus.
Das ist ganz praktisch. Okay. Weil wir natürlich 26 Buchstaben hier haben.
Genau, das funktioniert natürlich nur im englischen Alphabet, aber ja.
Ja, das RAW 13, das kenne ich noch aus meinen Urzeiten des Internets, als ich mit dem Internet so angefangen habe, keine Ahnung, Anfang der 2000er, da gab es im Internet dann auch oft irgendwie so Rätsel, also sowas hat mich immer interessiert und wenn man sich so Rätsel angeschaut hat, war die Lösung oft dabei gestanden, die war aber auch mit RAW 13 verschlüsselt und dadurch konnte man die jetzt halt nicht aus Versehen lesen. Denn so ein verschlüsselter Text, das ist jetzt für mich als Mensch erstmal so ein bisschen Kauderwelsch, also wie so Buchstabensalat. Und man konnte es aber leicht entschlüsseln, also entweder wirklich mit Papier und Bleistift oder auch mit einem kleinen Computerprogramm. Und dann war es dann eben lesbar.
Genau, auch in der Geocacher-Community zum Beispiel werden dann häufig so Hinweise durch RAW 13 verschlüsselt. Ich hoffe, du hörst die Anführungszeichen, die ich in die Luft mache, weil das ist natürlich heutzutage keine ernstzunehmende Verschlüsselung mehr, sondern eher so eine Verschleierung.
Aber war das damals eine effektive Verschlüsselung? Also brachte das damals eine gewisse Sicherheit oder gab es direkt irgendwelche schlauen Leute, die drauf kamen, dass hier nur Buchstaben irgendwie verschoben sind?
Ich kann es dir nicht sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es gemacht hätten, wenn es sinnlos gewesen wäre.
Ja.
Ich meine, es ist schon relativ trivial zu umgehen. Du musst natürlich aber auch lateinischen Text überhaupt mal erkennen können. Das heißt, das kann schon mal nicht jeder, ne, so. Aber ja, klar, also du kannst es einfach ausprobieren. Du musst im Endeffekt ja nur 13 Mal die Buchstaben anders verschieben. Wenn lateinischer Text rauskommt, hast du es entschlüsselt. Also
ja,
das ist relativ trivial. Und deswegen haben sich dann auch Leute Gedanken gemacht, wie man das verbessern könnte.
Ja.
Und während die Cäsar-Chiffre eine sogenannte monoalphabetische Chiffre ist, weil man eben nur ein Verschlüsselungsalphabet im Endeffekt hat, gibt es sogenannte polyalphabetische Chiffren. Und die arbeiten jetzt nicht mehr mit einem Schlüssel, der einfach nur eine Zahl ist, sondern mit einem Schlüsselwort. Das heißt, man hat ein Klartext und ein Schlüsselwort. Und das Schlüsselwort wird dann direkt unter dem Klartext geschrieben, so zweizeilig aufgeschrieben und immer wieder wiederholt, bis man das Schlüsselwort so oft wiederholt hat, dass es genauso lang ist wie der eigentliche Klartext.
Okay, also für mich so als Beispiel, der Klartext ist beispielsweise, Tillmann ist heute für einen Podcast verabredet. Das ist einfach ein Satz mit Klartext.
Genau.
Das Schlüsselwort ist was Schwieriges, geheim. Und ich schreibe mir jetzt den Satz auf, also Tillmann ist heute für einen Podcast verabredet und in die Zeile drunter schreibe ich geheim, 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 immer aneinandergereiht, bis ich jetzt die Länge von diesem Klartextsatz erreicht habe.
Ganz genau. Und jetzt gibt's eine Tabelle, da stehen in den Spalten, in der obersten Zeile der Spalten steht das Alphabet und in der linkesten Reihe der Spalten steht auch nochmal das Alphabet. Dann habe ich quasi eine Tabelle, wo ich in den Spalten und in den Zeilen jeweils indiziert mit den Buchstaben des Alphabets eine Zelle identifizieren kann.
Ja.
Also A wird ganz oben links steht AA und dann in der entsprechenden Zelle dazu steht auch wieder ein Buchstabe A.
Okay.
Und in der Zeile drunter steht AB und der entsprechende Buchstabe ist B.
Ja.
Und so weiter und so weiter. Aber der Clou ist, dass bei BB steht C zum Beispiel.
Okay.
Und so wird für jede Buchstaben-Buchstaben-Kombination ein anderer Buchstabe ausgewählt,
ja,
der dann meinen verschlüsselten Text ergibt. Also in deinem Beispiel. Was war dein Satz?
Der Satz fängt an mit Tillmann ist heute zum Podcast verabredet. Das heißt, erster Buchstabe wäre ein T.
Genau.
Und das Schlüsselwort ist geheim, das heißt, dann wäre das ein G. Und das würde doch dann heißen, ich muss in dieser Tabelle schauen, erstmal nach dem T für Tillmann, also der erste Buchstabe.
In der Spalte,
genau. In der Spalte und in der Zeile schaue ich dann nach G.
Genau.
Für den ersten Buchstaben von geheim.
Genau.
Und was da drin steht, ist jetzt so der entsprechende Buchstabe in meinem verschlüsselten Text.
Richtig. Und das hat jetzt den Vorteil, dass jeder Buchstabe, zumindest über die Länge des Schlüsselwortes, der gleiche Buchstabe kommt nicht mehr auf dem gleichen geheimen Buchstaben raus,
ja,
außer er hat zufällig den gleichen Buchstaben im Schlüsselwort.
Ja.
Das ist nämlich auch eine Schwäche der Cäsar-Chiffre oder von so monoalphabetischen Chiffren, dass jeder Buchstabe immer auf den gleichen Buchstaben abgebildet wird.
Ja.
Und das ist jetzt hier nicht mehr der Fall. Und das hat zum Beispiel auch zur Folge, dass ich nicht mehr so leicht Angriffe fahren kann wie Häufigkeitsanalysen, wo ich einfach weiß, dass zum Beispiel im Deutschen der Buchstabe E sehr, sehr häufig vorkommt. Und dann kann ich bei einer monoalphabetischen Chiffre einfach nachschauen, welcher Buchstabe kommt denn am häufigsten vor in meinem verschlüsselten Text? Das ist wahrscheinlich das E.
Ja.
Und dann nehme ich zum Beispiel bei der CSS-Chiffre einfach den Abstand zwischen dem Buchstaben und dem E und dann weiß ich schon den Schlüssel.
Ah, okay, okay. Ja, ich muss gerade an eine TV-Show denken, die vielleicht die älteren Leute noch kennen, und zwar das Glücksrad mit Maren Gilzer. Das war so eine Show, wo man auch Worte erraten musste, wo man Buchstaben sich dann aussuchen konnte. Und da gab es dann immer so das Wort Ernstl, also E-R-N-S-T-L, weil das halt die häufigsten Buchstaben im Deutschen sind. Und wenn man halt die gewählt hat, hatte man immer schon eine ganz große Chance, dass in diesem Lösungswort viele Buchstaben schon quasi umgedreht werden konnten und dass du eben ganz gut dann raten konntest.
Das ist eher deine Generation als meine, glaube ich.
Es ist eher.
Obwohl ich die Sendung auch noch kenne.
Ja, genau. Ja, sehr spannend. Also es wird schon klar, dass man dann wahrscheinlich auch ein sehr langes Schlüsselwort verwenden sollte, weil wenn ich jetzt nur das Schlüsselwort im verwende, im, und das immer dann repliziert wird, im, 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 dann gibt's da auch gar nicht so eine große Varianz dann in dieser Verschlüsselung.
Genau, richtig. Das ist auch so ein Angriff auf diese Verschlüsselungsmethode, also die ich jetzt gerade beschrieben habe, ist die Visionärchiffre. Und da versucht man eben erstmal rauszufinden, wie lang ist das Schlüsselwort. Und wenn ich das weiß, dann kann ich quasi einfach den verschlüsselten Text aufteilen und auf den einzelnen Teilen, die dann ja jeweils wieder zum gleichen Buchstaben im Schlüsselwort passen, dann wieder Häufigkeitsanalysen machen.
Ja.
Okay. Und eine Möglichkeit, das zu umgehen, ist, dass man den Schlüssel einfach genauso lang wählt wie den Klartext. Dann gibt es nämlich keine Wiederholungen des Schlüssels mehr.
Okay, das heißt, ich habe einen Klartext, der hat 1000 Zeichen, viel Text. Ich verwende einen Schlüssel, der auch 1000 Zeichen lang ist. Dann gibt es da halt keine Wiederholung oder keine Muster irgendwie drin.
Genau, also das hat ein paar Voraussetzungen. Der Schlüssel, der muss wirklich genauso lang sein wie der Klartext, hast du schon richtig beschrieben. Der muss aber auch wirklich zufällig sein. Also das hat auch das große Problem, dass Menschen gar nicht so gut da drin sind, zufällige Auswahlen zu treffen. Das heißt, am besten nimmt man da eine Maschine oder einen Computer oder einen Würfel oder irgendwie sowas für die Zufallgenerierung. Die Buchstaben müssen gleich wahrscheinlich sein.
Ja.
Also, in meinem Schlüsseltext. Und man muss diesen Schlüssel auch nur ein einziges Mal verwenden. Wenn man den wiederverwendet, dann lassen sich da auch relativ trivial Angriffe drauf fahren.
Das bedeutet, ich müsste mir solche Schlüssel irgendwie zusammenwürfeln, vielleicht auch auf Vorrat, und diese Schlüssel schon austauschen mit meinem Gegenüber und dann irgendwie ausmachen, okay, das ist die Reihenfolge von den Schlüsseln. Die erste Nachricht verwendet den Schlüssel, die zweite den und so weiter. Und wenn ich sicher bin, dass diesen Schlüssel unterwegs keiner die Finger bekommen hat, dann könnte ich ja meinen Schlüssel nehmen, eine Nachricht dann so verschlüsseln und die verschlüsselte Nachricht dann würde ich per Brieftaube irgendwo hinschicken. Mhm. Und es wäre völlig egal, wenn das irgendwie jemand in die Finger bekommt und liest, weil ohne den Schlüssel ist es halt irgendwie nur Kauderwelsch.
Ganz genau. Man hat natürlich das Problem, dass dadurch, dass der Schlüssel genauso lang ist wie die Nachricht, wenn ich es hinkriege, den Schlüssel sicher zu übertragen, dann kann ich wahrscheinlich auch die Nachricht sicher übertragen.
Ja.
Aber trotzdem wird das auch heute noch verwendet für wirklich hochgeheime Dinge, Botschaften und so weiter,
ja.
Verwenden tatsächlich One-Time-Pad als Verschlüsselung teilweise.
Ja, ich meine, wenn man da so drüber nachdenkt, dann ist es erst irgendwie so ein bisschen lustig, finde ich, wenn man sagt, hey, wenn man es schafft, den Schlüssel zu übertragen, dann kann man ja auch die Nachricht übertragen. Aber ich finde, da kommt ja so ein bisschen diese zeitliche Komponente irgendwie ins Spiel. Ich kann jetzt irgendwo einen Spion hinschicken und der hat in seinem Köfferchen vielleicht so einige Schlüssel dabei, irgendwo gut versteckt oder wenn es ein Gedächtniskünstler ist, auswendig gelernt. Mhm. Und dann kann ich ja meine verschlüsselten Botschaften dann irgendwie über Kurzwelle oder so dann dann verschicken. Und ich glaube, sowas ist doch auch schon in verschiedenen Kriegen oder auch im Kalten Krieg immer wieder mal passiert, dass irgendwelche Agenten dann da irgendwelche Nachrichten verschickt haben. Und man hat die zwar mitbekommen, dass da was gesendet wurde, aber man konnte nichts damit anfangen. Also wir springen jetzt ein bisschen in der Zeit, aber da musste ich gerade dran denken. Eventuell stammt es aber auch aus dem Spionageroman, da bin ich mir nicht sicher.
Na, es gibt diese Nummernsender, aber ich glaube, die haben damit nicht wirklich was zu tun.
Okay. So eine generelle Frage hätte ich noch an dich, Tillmann. Mhm. Was war denn ursprünglich die Motivation für Verschlüsselung? Also war das nur so eine Art intellektuelle Herausforderung oder so ein Spaß, ein mathematischer vielleicht? Oder hatte der Cäsar und vielleicht auch Zeitgenossen von Cäsar, hatten die da eine andere Motivation, um sich damit zu beschäftigen?
Also ich bin mir bei Cäsar relativ sicher, dass er einfach militärische Gründe hatte.
Ja.
Aber im Endeffekt hat natürlich jeder irgendwie Geheimnisse. Und die möchte man im Zweifel aufschreiben, ohne dass jemand anders sie lesen kann oder nur jemand lesen kann, von dem man möchte, dass er sie liest. Deswegen wird Verschlüsselung schon immer sowohl von im Militär natürlich verwendet, als auch um Geheimnisse einfach aufzubewahren.
Ja, in Ordnung. Das heißt, wir hatten die Cäsar-Chiffre, dieses ROT 13, dann hatten wir, oder das war so eine monoalphabetische Chiffre, dann konnte man das Ganze ein bisschen tunen und so eine polyalphabetische Chiffre entwickeln, wo man eben solche Schlüsselworte hatte, die man im einfachsten Fall immer nacheinander hingeschrieben hat. Eine Weiterentwicklung war dann das One-Time-Pad, bei dem dieser Schlüssel so lang ist wie die Nachricht, beziehungsweise der kann noch länger sein wahrscheinlich, das ist ja egal.
Das ist prinzipiell egal.
Also wenn ich jetzt sage, ich habe standardmäßig 1000 Zeichen Schlüssel und meine Botschaft hat es nur 800 Zeichen, dann geht ja nichts kaputt. Und diese One-Time-Pads, die funktionieren heute immer noch, beziehungsweise die werden heute auch immer noch eingesetzt, weil die haben eigentlich keine Schwäche, oder?
Exakt, die haben den großen Vorteil, dass Shannon schon 1940 bewiesen hat, dass die unknackbar sind.
Das ist ziemlich cool.
Ja. Die sind halt nur super unpraktisch. Und da kommt jetzt ein Konzept ins Spiel, das sich Stromchiffre nennt.
Ja.
Und da ist die Idee, dass man so einen unendlich langen oder genauso langen Schlüssel wie die Nachricht, den kann man natürlich schwer austauschen.
Ja.
Aber was man machen könnte, ist, auf beiden Seiten einen Algorithmus zu verwenden, der einen Schlüssel erzeugt, der so lang ist wie die Nachricht. Und zwar abhängig von einem Startwert, der für jeden Startwert einen komplett anderen Schlüssel erzeugt. Mhm. Das nennt sich Stromchiffre.
Ja.
Und die Idee ist jetzt hier eben, dass beide Seiten über den gleichen Algorithmus verfügen und dann muss nur noch der Startwert für diesen Algorithmus ausgetauscht werden und auf beiden Seiten erzeugt der Algorithmus dann denselben Schlüssel, der dann genauso lang ist wie die Nachricht, der möglichst zufällig aussehen sollte, der ist natürlich nicht zufällig, ne, weil er wurde von einem Algorithmus erzeugt, aber pseudo-zufällig.
Ja.
Der ist dann nicht periodisch oder sollte nicht periodisch sein, wenn es optimal ist, wenigstens so lang wie der Klartext ist. Und man muss nur noch den Startwert zufällig wirklich auswählen.
Aber das ist doch dann so wie bei so einem normalen Zufallszahlengenerator, den ich vielleicht auch immer auf dem Rechner habe, der immer irgend so einen Seed-Wert braucht, weil richtiger Zufall funktioniert halt nicht so gut auf dem Computer.
Genau. Es gibt irgendwie Hardware, die durch atomaren Zerfall tatsächlich echten Zufall erzeugt.
Ja.
Aber die Zufallszahlen, die wir so normalerweise am Computer erzeugen, die sind pseudo-zufällig.
Ja. Und wenn ich jetzt mit einer beliebigen Programmiersprache Zufälle erzeugen möchte, also Zufallszahlen erzeugen möchte, dann kann ich ja auch meinen Zufallszahlengenerator immer initialisieren mit irgendeinem Wert. Und der Vorteil ist, wenn ich den gleichen Wert immer nehme, dann habe ich, wenn ich Tests durchführe oder beim Debuggen bin, immer die gleichen Werte. Und das ist auch ganz angenehm für mich als Entwickler, denn wenn ich da oftmals echten Zufall hätte, wäre es natürlich immer sehr schwierig, irgendwas nachzustellen.
Für reproduzierbare Tests ist das genau richtig. Ja.
Ja, genau. Und das heißt, dass für so eine Stromchiffre hast du so eine Art Zufallszahlengenerator oder Zufallszeichen oder Sequenzgenerator, den du mit irgendwas initialisierst.
Genau. Und die Enigma ist jetzt eben eine Maschine, die so einen Schlüssel, so eine Stromchiffre quasi implementiert. Mhm. Und eine wichtige Eigenschaft von solchen Chiffren ist natürlich, wie viele Startwerte kann ich da einstellen? Wenn ich da nur 5 Werte einstellen kann, dann, oder sagen wir mal, ich kann da 26 Werte einstellen, dann haben wir das gleiche Problem wie bei der Cäsar-Chiffre. Ich kann die halt einfach alle durchprobieren.
Ja, spricht man da bei so einer Stromchiffre auch von Kollisionen? Also so ähnlich wie bei solchen Hash-Algorithmen? Oder gibt's da?
Weiß ich nicht. Ja, bei Hash-Algorithmen gibt es Kollisionen, wenn quasi zwei Eingangswerte den gleichen Ausgangswert erzeugen.
Ja.
Bei Stromchiffren, dass quasi zwei Startwerte den gleichen Schlüssel erzeugen, meinst du?
Ja, genau. Gibt es da sowas?
Oder habe ich das nicht gehört, aber ich meine, theoretisch kommt das natürlich vor.
Ja.
Je größer der Startwert ist oder der Startwertraum, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit.
Ja, aber man kann natürlich schon sagen, es ist erstrebenswert, wenn es die Möglichkeit gibt, sehr viele unterschiedliche Startwerte hier bereitzustellen, damit man es nicht einfach durchprobieren kann. Weil genau, du hast ja gesagt, wäre doof, wenn es nur 26 Werte wären, also die Buchstaben im Alphabet, dann müsste ich als Angreifer halt einfach alle 26 Werte durchprobieren. Und dann hätte ich alle 26 möglichen Schlüssel und dann ja, wäre es nur noch eine Fleißaufgabe wahrscheinlich, herauszufinden, was da verschlüsselt wurde.
Genau. Und ich kann dir jetzt sagen, ich habe sie hier vor mir stehen, wie viele mögliche Einstellmöglichkeiten bei der Enigma es gibt, aber es ist eine große Zahl. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Also man konnte bei der Enigma Startwerte konfigurieren an der Zahl 107 Trilliarden, 458 Trillionen, 687 Billiarden, 327 Billionen, 250 Milliarden, 619 Millionen, 360.000.
Das ist eine extrem große Zahl und so große Zahlen kenne ich eigentlich nur aus dem lustigen Taschenbuch, wenn es darum geht, wie groß das Vermögen von Dagobert Duck ist.
Ja, Die Zahl ist so groß, dass die natürlich niemand normalerweise ausspricht. Und in der Informationstheorie gibt es deswegen eine Einheit für Informationsgehalt, die nennt sich Bit.
Ja.
Und die ist im Endeffekt, sagt die, mit welcher Zahl muss ich 2 potenzieren, damit ich auf meine entsprechende andere Zahl komme. In diesem Fall. Und da reden wir von 77 Bit. Das heißt, die Enigma hatte eine Schlüssellänge von 77 Bit. Das ist ganz schön viel.
Das ist ganz schön viel. Wo liegen wir denn heute bei einer Schlüssellänge, wenn wir irgendwie über Kryptographie sprechen?
Wenn wir mal die heutige, ich sag mal Standard AES uns angucken, dann reden wir da von 128 oder 256 Bit Schlüsselstärke. Wobei 256 ist dann schon das Maximum.
Ja.
Jetzt muss man noch bedenken, dass natürlich jedes Mal, wenn ein Bit dazukommt, dann wird die Zahl mit 2 multipliziert. Das heißt, mit 78 Bit bin ich schon bei 214 Trilliarden und dann geht es immer so weiter. Aber trotzdem sind 77 Bit durchaus auch heutzutage noch eine veritable Größe.
Ja, und ich glaube, man darf halt auch nicht vergessen, wenn es darum geht, vielleicht eine Verschlüsselung zu knacken, haben wir heute im Jahr 2024 halt auch ganz andere Möglichkeiten, allein was irgendwie Rechenkapazität angeht, wie es das in den 1940er Jahren war.
Das ist richtig, aber die Enigma wäre auch heutzutage noch ein Brocken.
Ja.
Also wenn man einfach Brute Force anwenden würde und einfach alle Werte durchprobiert, dann geht es auf jeden Fall schneller als früher in den 40er Jahren, aber wäre nicht schnell genug.
Wäre das sowas Realistisches oder wäre das sowas wie, ja, man bräuchte heute nur noch 1423 Jahre und damals wären es halt noch 400 Millionen Jahre gewesen?
Also genaue Zahlen weiß ich nicht, aber man kann die heutzutage bei Brute Force schon knacken. Aber es gibt noch andere Schwächen, die aufgedeckt wurden seit den 1940er Jahren, die es erlauben, heutzutage, wenn man den Plaintext kennt, innerhalb von Sekunden den Enigma zu knacken. Aber damals hat es lang gedauert.
Okay. Mich interessiert, wie die Enigma funktioniert, Tillmann. Mhm. Aber bevor wir uns mal anschauen, wie die funktioniert, lass uns doch nochmal den Kontext ein bisschen klar machen. Denn ich glaube, viele Leute, die wissen, die Enigma war von Verschlüsselungsgerät, die Nazis haben die eingesetzt, die war auf den U-Booten irgendwie unterwegs, es gab so Codebücher und letztendlich haben es die Alliierten geschafft, die irgendwie zu knacken und Kriegsgeheimnisse dann zu gewinnen. Aber wo kommt die Enigma eigentlich her? War das eine Entwicklung von den Nazis? Hat man da damals im Krieg erkannt, wir brauchen hier irgendwie Verschlüsselung und die Cäsar-Chiffre, die ist nicht mehr gut genug?
Nee, sowas nicht. Die Enigma wurde schon vorher entwickelt, einfach für Versicherungen und Banken, die natürlich schon früher auch Geheimnisse wahren mussten und geheime Nachrichten austauschen. Da sieht man mal wieder, dass eben Verschlüsselung nicht nur im Krieg eingesetzt wird. Ja. Konkret wurde die Enigma in den 1920er Jahren entwickelt, mit dem Ziel, sie kommerziell auf dem ganz normalen, handelsüblichen Markt zu verkaufen, eben für Banken und Versicherungen.
Ja, das ist ja heute auch noch so. Also ich finde es auch super gut, dass ich mit meiner Bank verschlüsselt kommunizieren kann, dass die Bank dann auch sicher ist, dass ich's bin beim Online-Banking, wenn ich eine Überweisung tätige. Also das finde ich schon gut und ja.
Genau. Vermutlich war es nicht so, dass jeder eine Enigma daheim hatte und dann seinen Überweisungsträger damit verschlüsselt hat. Aber die Banken haben halt damit untereinander quasi Nachrichten, also zwischen den Filialen zum Beispiel Nachrichten austauschen können sollen. Und die Enigma war auch nicht die einzige Maschine, die es gab zu diesem Zweck. Also es gab von dem Prinzip, wie die funktioniert, das nennt sich Rotormaschine. Und von diesen Rotormaschinen, da gab es verschiedene Implementierungen zu kaufen. Die Wehrmacht hat es eben so in den 1930er Jahren getan. Die haben einfach so eine kommerzielle Enigma gekauft, nochmal ein bisschen gepimpt. Ja, ja. Da kamen also noch ein paar Bauteile dazu. Aber das war dann die sogenannte Wehrmachts-Enigma.
Okay, das heißt, das war ein kommerziell verfügbares Gerät, das dann die Armee genommen hat, nochmal ein bisschen frisiert hat, nochmal ein bisschen verbessert hat vielleicht. Und dann ist die einfach eingesetzt worden.
Genau. Und wenn wir drüber sprechen, wie die funktioniert hat, dann habe ich ja schon das Wort Rotormaschine erwähnt. Mhm. Und dieses Wort kommt von dem zentralen Bauteil der Maschine, nämlich den sogenannten Rotoren.
Ja.
Und damit wir verstehen, wie die genau funktionieren, müssen wir erstmal nochmal einen Schritt zurückgehen und uns überlegen, oder ich kann mal beschreiben, wie so ein Enigma aussieht.
Ja, bitte.
Stell dir eine Schreibmaschine vor, so eine richtig alte Schreibmaschine, so irgendwie 30 Zentimeter hoch, so breit wie eine Tastatur, ordentlich tief.
Ja.
Und oben ist quasi ein Tasten. Und da kann man draufdrücken. Und genau dieses Tastenfeld gab es bei der Enigma auch.
Ja.
Und da, wo normalerweise bei einer Schreibmaschine so kleine Hämmerchen sind, die auf Papier hauen und den Buchstaben aufs Papier drucken, da ist bei der Enigma ein Feld von kleinen Lämpchen.
Ja.
Auch genauso breit wie die Tastatur. Und da sind die Buchstaben genauso angeordnet wie auf der Tastatur auch. Und über jeder oder unter jedem Buchstaben ist so eine kleine Lampe. Wenn man jetzt einen Buchstaben auf der Tastatur drückt, dann leuchtet eine von diesen Lampen auf. Aber nicht der Buchstabe, den man gedrückt hat, sondern irgendein anderer. Und das ist dann der verschlüsselte Buchstabe.
Ah, okay. Ich habe meinen Text. Tillmann ist heute zu Gast beim Podcast oder beim Postcast. Ich bin mir noch nicht sicher. Und ich drücke auf den ersten Buchstaben, auf das T. Und dann leuchtet kein T auf, sondern vielleicht ein P. Und dann notiere ich mir das und das ist dann der erste Buchstabe von der verschlüsselten Nachricht.
Genau. Oder du schickst es gleich über den Äther.
Ja.
Genau. Das ist jetzt mal der Input und der Output von der Maschine gewesen. Aber die Frage ist natürlich, wie kommt es jetzt dazu, dass nicht das T aufleuchtet, sondern das P? Und vor allem, ja, wenn ich das T wieder drücke, dann leuchtet nicht das P auf, sondern irgendein anderer Buchstabe.
Ah, okay. Das verändert sich dann.
Genau, das ist eben diese Stromschrift.
Ja.
Und dazu verfolgen wir jetzt einfach mal den Weg, den der Strom durch die Maschine nimmt.
Ja.
Also ich drücke einen Buchstaben und dadurch wird ein Schalter ausgelöst. Und der Schalter, der schaltet jetzt Strom auf ein Kabel und das Kabel wird nach außen, durch die Maschine nach außen geführt, an die Vorderseite der Maschine. Und an der Vorderseite der Maschine, unterhalb da, wo die Tasten sind, wo normalerweise bei einer Schreibmaschine die Leertaste ist und dann ist quasi das Ende der Maschine. Da sind nochmal so Stecklöcher. So ähnlich wie bei einem Klinkestecker am Telefon oder am MP3-Player.
Ja.
Und da kann man jetzt Kabel reinstecken oder nicht. Und wenn man da ein Kabel reingesteckt hat, dann geht der Strom in das Kabel rein und auf der anderen Seite im Kabel, das steckt auch wieder in so einem Loch, da geht er wieder rein. Und jedes dieser Löcher korrespondiert zu einem Buchstaben. Also ich habe das T gedrückt, der Strom geht zum T-Loch und da ist entweder ein Stecker gesteckt oder nicht. Und wenn der Stecker gesteckt ist, dann geht er durch den Stecker durch zu einem anderen Buchstaben, sagen wir mal M. Und wenn der Stecker nicht gesteckt ist, dann bleibt er beim T. Und von dem jeweiligen, auf dem jeweiligen Kabel, was da dann verbunden ist, geht der Strom weiter, also entweder beim T oder beim M und landet in den sogenannten Rotoren.
Ja.
Und da kommen wir jetzt zu dem Herzstück eben. Diese Rotoren, die kannst du dir vorstellen, bisschen wie so eine etwas größere Bierdose, nur nicht ganz so hoch. Und auf der Dose außenrum sind die Buchstaben von A bis Z aufgeschrieben.
Ja.
Und neben jedem Buchstaben ist an der flachen Seite der Dose auf der einen Seite ein Kontakt und auf der anderen Seite ein Stiftkontakt. Also im Prinzip Kontakte auf beiden Seiten.
Ja.
Und der Strom kommt jetzt an und geht auf der einen Seite in so einen Kontakt rein und auf der anderen Seite kommt er wieder raus.
Ja.
Und der Punkt ist aber, er geht nicht beim gleichen Buchstaben rein und raus, sondern der kam ja vom M. Sagen wir mal, die Maschine ist gerade zufällig so eingestellt, dass das M auch oben ist auf dem Rotor. Dann geht er beim M rein und kommt beim P raus.
Okay.
Und links von dem Rotor ist noch ein Rotor.
Ja.
Und da ist wieder, sind wieder diese Kontakte und da geht er beim P rein und kommt beim, weiß ich nicht, W wie Wilhelm raus.
Mhm.
Und das Ganze passiert dreimal. Das heißt, diese Rotoren, die haben eine interne Verdrahtung, wo jeder Buchstabe auf irgendeinen anderen Buchstaben abgebildet wird. Und bei jedem Rotor unterschiedlich.
Aber das ist fix für jeden Rotor. Das wurde einmal verdrahtet und dann ist zum Beispiel, keine Ahnung, das M ist fix mit dem P verdrahtet zum Beispiel.
Genau.
Die Rotoren, beim nächsten ist es anders.
Es gab 5 verschiedene Rotoren, die hergestellt wurden und in jedem Rotor mit der Kennnummer 1 waren die Buchstaben auf eine bestimmte Art und Weise verdrahtet, in jedem Rotor mit der Kennnummer 2 auf eine andere Art und Weise und so weiter und so weiter. Und dann hat man eben 3 dieser Rotoren in seine Maschine eingebaut.
Ja.
Und der Strom ging da einmal komplett durch, kam dann auf der letzten Seite der Rotoren raus, ging in so eine sogenannte Umkehrwalze. Die hat im Endeffekt genau das Gleiche gemacht, nur da ging der Strom nicht auf der einen Seite raus und auf der anderen Seite, also auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite raus, sondern er ging auf der gleichen Seite wieder raus, wie er reinging. Das heißt, der geht ins P rein und kommt beim B wieder raus. Und auf der Seite ist ja aber noch dieser dritte Rotor, durch den er gerade reingekommen ist. Das heißt, der geht jetzt nochmal durch die Rotoren, wird durch alle 3 Stück durch, wird nochmal verwurstelt, kommt auf der anderen Seite der Rotoren wieder raus und landet unten wieder in diesem Steckbrett.
Okay.
Es wird nochmal vertauscht. Wieder abhängig davon, wie die Stecker gesteckert sind.
Ja.
Und dann landet er erst bei der Lampe.
Okay. Also das bedeutet, ich drücke irgendeinen Buchstaben, ich drücke auf irgendeine Taste. Da liegt Strom an, durch den Tastendruck schließe ich einen Kreislauf oder mache einen Schalter zu. Der Strom läuft durch die Taste durch und läuft dann erstmal zu diesem Steckbrett. Und wenn ich dann Kabel drin stecken habe, dann wird da direkt mal der gedrückte Buchstabe vertauscht mit einem anderen. Das heißt, ich habe hier eine Vertauschung. Aber egal, ob Kabel drin oder Kabel nicht drin, der Strom geht dann weiter zu der ersten Walze, hast du es genannt, richtig?
Walze oder Rotor, genau.
Walze oder Rotor, zu der Bierdose. Geht dahin, da ist das Alphabet drauf, der Strom kommt bei einem Buchstaben rein, dieser Rotor, ja, ich habe mir es gemerkt. Der Rotor ist fest verdrahtet, der Strom kommt bei einem anderen Buchstaben, der fest verdrahtet ist, raus, geht dann in den zweiten Rotor rein, da gibt es wieder eine Verdrahtung irgendwie, geht in den dritten Rotor rein, da gibt es wieder eine Verdrahtung, dann gibt es noch so einen vierten fest eingebauten Rotor, da geht der Strom rein, aber er geht dann nicht, ich sag mal, rechts weiter, sondern er wird wieder zurückgeschickt zu dem dritten Rotor, dann wieder zum zweiten und zum ersten, dann geht er wieder in das Steckbrett, vielleicht steckt wieder ein Kabel drin oder es steckt kein Kabel drin und dann leuchtet eine Lampe. Das heißt, ich drücke die Taste, dann Steckbrett, Rotor 1, 2, 3, dieser Umkehrrotor, dann wieder 3, 2, 1, Steckbrett. 9-mal wird der von mir gedrückte Buchstabe mehr oder weniger zufällig vertauscht, bis dann irgendeine Lampe leuchtet.
Genau.
Wow.
Und jetzt kommt der Clou an der Sache. Nachdem die Lampe aufgeleuchtet hat, oder beziehungsweise davor, also man drückt die Taste, und dann dreht sich der Rotor.
Welcher?
Das heißt, der rechteste. Von den dreien wird um eine Stelle weiter gedreht. Und dann passiert das Ganze mit dem Strom erst.
Okay.
Also, immer bevor ich eine Taste drehe, wird der rechteste Rotor um eine Stelle weitergedreht. Und daher kommt eben der Clou an der Sache, dass jeder Buchstabe auf den anderen abgebildet wird, selbst wenn ich mehrfach den gleichen Buchstaben drücke.
Ah, weil sich das Ding immer dreht, ist es dann zufällig immer ein anderer Buchstabe. Und ich muss ziemlich oft wahrscheinlich auf den gleichen Buchstaben drücken, bis es dann mal wieder das gleiche ist, oder?
Genau, 26 Mal. Okay. Aber wenn sich der rechteste Rotor einmal komplett rumgedreht hat,
ja,
dann wird der Rotor links daneben auch um eins weitergeschaltet.
Ah.
Und wenn der sich einmal komplett rumgedreht hat, dann wird der Rotor links daneben auch um eins weitergeschaltet.
Okay, das heißt, der rechteste Rotor, der dreht sich bei jedem Tastendruck und nach 26 Mal ist er wieder im Ursprungszustand, dann wird der mittlere eins weitergedreht. Wenn sich der mittlere 26 Mal gedreht hat, das bedeutet, dass der ganz rechte sich 26 Mal genau gedreht hat. So 700 Mal ungefähr, oder? 25 mal 25 ist 625. Ja. 26 mal 26 ist noch mehr.
Ich vertraue deinen Mathekenntnissen an der Stelle mal.
Ja, und hier an alle Leute, die uns zuhören, seid nicht so gutgläubig wie Tillmann und vertraut meinen Mathekenntnissen.
Ich kann es eingeben, ich habe hier einen Computer vor mir.
Wenn du möchtest. Ich auch. Wenn sich der mittlere dann 26 Mal gedreht hat, dann dreht sich der auf der linken Seite auch einmal. Und
genau,
wenn sich der auf der linken Seite 26 Mal gedreht hat, dann haben wir wieder den Ursprungszustand.
Genau. Das ist aber in der Praxis nicht passiert. Sogar, dass sich der ganz linke gedreht hat, kam selten vor, weil die Nachrichten in der Länge beschränkt waren.
Okay.
Also man durfte einfach keine Nachrichten austauschen, die länger als ein paar hundert Zeichen waren.
Ja.
Ja, und so wird auf die Art und Weise wird da eben so eine polyalphabetische Chiffre implementiert. Und jetzt können wir uns noch überlegen, wie kommen wir zu dieser unfassbar hohen Zahl an möglichen Startwerten?
Ja.
Also es gab quasi 5 Walzen oder Rotoren, aus denen man auswählen konnte. Mhm. Und die kann man auf 60 verschiedene Arten in die Maschine einbauen. Also am ersten Steckplatz für diesen Rotor kann ich quasi noch 5 einbauen,
ja,
am zweiten noch 4 und am dritten noch 3 Walzen. Das ist einfach 60 Stück. Und dann kann ich die Walzen ja auf eine Art und Weise einbauen, dass ein Buchstabe oben ist, der draufsteht.
Oh ja.
Das heißt, ich kann 26 verschiedene Lagen einstellen.
Ja.
Und zwar für jede von diesen Maschinen, für jede von diesen Rotoren.
Ja.
Das heißt, 26 hoch 3 Möglichkeiten, die Rotoren schon mal vorzudrehen quasi.
Mhm.
Das macht 17.000 Kombinationen. Und dann war an jedem dieser Rotoren noch ein kleiner Ring dran. Und an dem Ring war so ein Nupsi. Und der Nupsi war dafür zuständig, dass der Rotor links daneben weitergedreht wird.
Ja.
Und den Ring konnte man auch nochmal verdrehen. Auf 26 verschiedene Arten und Weisen pro Rotor. Und das sind nochmal 676 Kombinationen, weil der ganze linke Ring, der hat keine Auswirkungen, ne? Weil die Umkehrwalze, die wird nicht weitergedreht.
Okay, das ist richtig viel dann.
Genau, aber das ist bisher nur 700.000 Möglichkeiten.
Ja.
Und jetzt kommt das Steckbrett ins Spiel. Und da war es üblich, 10 Buchstabenpaare miteinander zu verbinden.
Ja.
Und das ist einfach eine astronomisch hohe Zahl. Das ist irgendwie, ja, die Formel weiß ich gerade gar nicht, aber jeder Buchstabe kann quasi mit einem anderen vertauscht werden und das Ganze 10-mal. Das ist eine sehr, sehr hohe Zahl.
Das bedeutet jetzt für mich, wenn ich mit der Enigma eine Nachricht verschicken möchte, dann brauche ich ja irgendwie eine Art Anleitung für das Setup. Da steht dann drin, welche Rotoren soll ich verwenden? Wo setze ich die Rotoren ein? Welcher Buchstabe ist oben? Welche Position hat der Nupsi? Und welche Kabel stecke ich in diesem Steckbrett nochmal ein, um da Buchstabenpaare miteinander zu verbinden? Das ist ganz schön viel Setup dann.
Ja, deswegen hat man das auch nur einmal am Tag gemacht. Das nennt sich Walzenlage, Ringstellung und Steckerverbindungen.
Ja.
Und die Startstellung. Und diese Kombinationen bilden den sogenannten Tagesschlüssel.
Ja.
Und das hat man morgens anhand von so einem Codebuch einmal eingestellt. Und dann wurden für den Tag wurde dieser Tagesschlüssel verwendet. Und dann hat man jetzt natürlich noch das Problem, dass wenn man jetzt für alle Nachrichten des Tages den gleichen Tagesschlüssel verwenden würde, dass dann man die Maschine immer wieder in die Startstellung bringen würde und immer wieder auf die gleiche Art und Weise anfangen. Deswegen gibt es noch den sogenannten Spruchschlüssel.
Ja.
Und das war einfach, da war die Idee, der Funker oder der verschlüsselnde Mensch hat 3 Buchstaben ausgewählt.
Ja.
Die wurden dann mit dem Tagesschlüssel verschlüsselt.
Ja.
Also ich nehme jetzt zum Beispiel mal die Buchstaben ABC, die verschlüssel ich. Dann habe ich die Buchstaben HNM und dann verschlüssel ich die nochmal. Dann habe ich andere Buchstaben, JKL.
Ja.
Und die übertrage ich jetzt. Und auf der anderen Seite kann der empfangende Mensch diese Kombination wieder rückgängig machen mit dem Tagesschlüssel und hat dann wieder meine 3 Buchstaben, meine 3 Ausgangsbuchstaben. Mhm. Und dreht jetzt die Rotoren auf die Startstellung, die ich ihm gegeben habe. Und dann kommt eigentlich die echte Nachricht erst.
Okay.
Und ich habe ja gesagt, das wird 2-mal gemacht. Und da hatte man einfach den Gedanken, naja, was passiert denn, wenn diese 3 Buchstaben nicht korrekt übertragen werden? Weil es gibt einen Funkfehler oder sonst was. Dann könnte man die Nachricht ja nicht mehr entschlüsseln.
Ja.
Also verdoppeln wir das einfach. Und das war ein großer Fehler. Der erste, von dem ich dir heute erzählen möchte. Denn der hat dazu geführt, dass die interne Verdrahtung der Rotoren aufgelöst werden konnte.
Diese Verdrahtung war ein Geheimnis natürlich. Also
genau. Die Verdrahtung war natürlich geheim, aber die ist eigentlich nicht Teil des Schlüssels. Ja, also den Schlüssel hattest du ja vorhin so schön aufgezählt. Die Verdrahtung, dass die geheim ist, ist nur so ein extra Layer an Sicherheit quasi. Aber trotzdem, wenn man jetzt die Enigma knacken möchte, muss man die natürlich kennen.
Ja.
Und schon in den 1930er Jahren in Polen hat ein schlauer Mathematiker namens Marian Rejewski daran gearbeitet, die interne Verdrahtung wieder zu rekonstruieren.
Ja.
Was man dem gegeben hat, war so eine kommerzielle Enigma. Man hat gesagt, hier, wir wissen also irgendwie, das ist die Maschine, die Deutschen verwenden. Wir wissen zwar nicht genau, wie es die verdrahtet, aber viel Glück. Und ein Betriebshandbuch. Und außerdem hat zu dem Zeitpunkt massiv Funkverkehr stattgefunden bei Übungen. Und dem Marian Rejewski ist jetzt eine Sache aufgefallen, nämlich, wenn ich den Spruchschlüssel übertrage, und ich nehme jetzt mal wieder die Buchstaben ABC, ABC, dann kommt dabei ja irgendein verschlüsselter Text raus, zum Beispiel JHTLRT. So. Jetzt weiß ich, dass in meinem verschlüsselten Text JHTLRT das J und das L, die korrespondieren beide zu einem A. Weil die Maschine hat sich ja hat sich zwar um 3 weitergedreht, aber das A, das ist ja an beiden Stellen Teil des Spruchschlüssels und der wird jetzt, also, beziehungsweise in dem verdoppelten Spruchschlüssel zweimal an der gleichen Stelle.
Das ist immer der erste Buchstabe halt.
Immer der erste Buchstabe von dieser Dreierkombination, genau. So, das heißt, ich weiß einen Fakt, nämlich, dass wenn sich der rechteste Rotor um 3 weitergedreht wird, dann wird A auf J abgebildet und A auf L. Mit einem Abstand von 3. Und wenn ich jetzt einfach genug Funksprüche abfangen kann.
Ja.
Und die Information für super viele von diesen Buchstabenpaaren habe, dann kann ich mit höherer Mathematik, die, wie du vielleicht gemerkt hast, Kopfrechnen ist nicht meine Stärke, die also mir komplett über den Horizont geht, kann ich dann ausrechnen, was ist die interne Verdrahtung. Und das lag eben daran, dass man diesen Spruchschlüssel verdoppelt hat. Hätte man das nicht gemacht, wäre das schon mal gar nicht gegangen.
Ich finde sowas so faszinierend und beeindruckend, wie Menschen sowas berechnen können oder wie Menschen überhaupt die Hypothese aufstellen können, um die dann zu verifizieren. Also extrem beeindruckend.
Ja.
Das heißt, das war eigentlich ein Fehler, jetzt nicht im Design der Maschine, sondern es war jetzt ein Fehler eigentlich im Umgang mit dieser Maschine.
Es hat auch mal einer der Mitglieder des Teams um Alan Turing, Gordon Welchman, gesagt, dass die Enigma-Maschine unknackbar gewesen wäre, wenn sie richtig verwendet worden wäre.
Ja.
Also es wurden einfach Fehler links und rechts gemacht und die Spruchschlüsselverdopplung war einer davon.
Okay. Ich sag mal, für die Nazis war die Enigma damals ja schon sehr wertvoll, weil die eine Zeit lang da schon auch einen großen Vorteil hatten in ihrer Kommunikation und die Alliierten halt ja nicht mitbekommen haben, was sie da über Funk miteinander reden.
Mhm, klar. Beziehungsweise umgekehrt, in dem Moment, wo die Alliierten die Funksprüche der Deutschen dechiffrieren konnten, war das ein gigantischer Vorteil. So würde ich es eigentlich eher formulieren, weil verschlüsseln tun natürlich alle.
Ja, okay, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Die Alliierten haben ja auch viel dran gesetzt, die Enigma zu knacken mit unterschiedlichsten Herangehensweisen. Also man hat ja damals versucht, so Geräte zu erbeuten und auch diese Codebücher zu erbeuten. Und ich habe auch mal gehört, dass diese Codebücher auf so speziellem Papier gedruckt waren, dass sich so super schnell aufgelöst hat, wenn es nass geworden ist. Und dass es auch die Anweisung gab, dass wenn jetzt irgendwie ein Schiff angegriffen wird, dass man dann die Enigma erstmal über Bord wirft und vor allem auch diese Codebücher über Bord wirft. Auf der anderen Seite gab es ja aber auch sehr, sehr große Bestrebungen, ja, die Verschlüsselung an sich zu knacken. Und du hast ja schon angesprochen, den Alan Turing, der da vielleicht vielen Leuten sehr, sehr präsent ist, wenn es um die Enigma geht. Du hast diesen polnischen Mathematiker angesprochen, dessen Namen ich leider direkt vergessen habe, wieder weil ich ein schlechtes Namensgedächtnis habe. Und es waren ja noch viele, viele weitere Leute beteiligt. Und an der Stelle wäre auch mein Vorschlag, dass wir uns im Nachgang nochmal mit einer netten Kollegin treffen, und zwar mit der Anna. Die hat nämlich da mal einen ganz, ganz tollen Vortrag gehalten über die Frauen von Bletchley Park. Bletchley Park in UK war ja so dieser, ja, was kann man da sagen, Landsitz, wo sich viele Leute, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler getroffen haben und da so Kryptoanalyse betrieben haben und es letztendlich auch geschafft haben, die Verschlüsselung der Enigma zu brechen und ja, den Alliierten dadurch einen großen Vorteil zu verschaffen. Aber kannst du vielleicht mal an der Stelle so ganz grob zusammenfassen, wie man es denn letztendlich geschafft hat, die Enigma zu brechen? Denn 77-Bit Schlüssellänge, das ist schon ganz schön viel. Du hast am Anfang erzählt, so und so viele Trilliarden Möglichkeiten für einen Schlüssel. Das erscheint jemandem, der sich jetzt vielleicht nicht so mit Kryptographie auskennt, als harte Nuss, die man knacken muss. Und wie hat man es denn geschafft, die harte Nuss zu knacken?
Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit mitgebracht.
Ich habe noch ein bisschen Zeit mitgebracht.
Ich versuche mich kurz zu halten. Also der erste Schritt war die Entschlüsselung der Verdrahtung der Walzen.
Ja.
Das haben die Polen im Endeffekt geschafft gehabt schon. Es wurden dann noch zwei neue Walzen eingeführt. Eine wurde tatsächlich erbeutet, die andere wurde auch dekodiert. Und dann ist mit dem Überfall Deutschlands auf Polen der Krieg ausgebrochen. Und die polnischen Codeknacker mussten im Endeffekt das Feld räumen, die mussten fliehen. Haben sich aber vorher nochmal mit den französischen und britischen Codeknackern getroffen, um ihnen alle Informationen, die sie hatten, schon mal zu geben. Das heißt, die hatten da einen großen Wissensboost quasi, ja. Gleich zu Anfang ihres Projekts oder zu Anfang des Krieges. Und den haben sie folgendermaßen genutzt. Ihnen ist aufgefallen, dass die Maschine, die ist involutorisch. Das hatte ich vorhin schon mal erwähnt bei der ROT-13-Chiffre. Das bedeutet, dass eine Maschine oder ein Verschlüsselungsalgorithmus, wenn man zweimal den gleichen Schlüssel anwendet, wieder beim gleichen Ausgangspunkt rauskommt. Das konkret bedeutet das, ich kann ver- und entschlüsseln auf die gleiche Art und Weise. Ja. Ich muss keinen Schalter umlegen. Verschlüsselungsmodus, Entschlüsselungsmodus. Und das wird erzeugt durch diese Umkehrwalze. Ja, weil der Strom geht da quasi auf der einen Seite rein und auf der anderen Seite wieder raus. Aber es ist egal, in welche Richtung der fließt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und gleichzeitig macht diese Umkehrwalze die Enigma aber angreifbar. Denn die führt eine große Schwäche ein, nämlich ein Buchstabe kann niemals auf sich selber abgebildet werden. Warum nicht? Weil der in diese Umkehrwalze nicht am gleichen Buchstaben rein und raus gehen kann. Ah. Wenn du dir das mal vorstellst, ich habe diese Walze, da sind Kontakte, und zwar 26 Stück. Und dann gibt's halt, wenn ich beim M reingehe, dann kann ich beim M nicht wieder rauskommen. So funktioniert Strom halt nicht.
Ja.
Genau, deswegen geht der Strom rein, woanders wieder raus. Und ganz egal, was ich danach mache, ich werde nicht mehr beim gleichen Buchstaben ankommen, weil alles andere ist symmetrisch.
Ja.
Und das erlaubt jetzt sogenannte Known- bzw. Suspected Plaintext-Attacken. Also ich kenne den einen Teil des übertragenen Klartextes oder ich kann zumindest grob vermuten, was da wahrscheinlich drin steht. Und dann kann ich darauf eine Attacke fahren. Typische Worte, die man vermutet hat, dass sie in einem Text vorkommen, waren Oberkommando Wehrmacht oder keine besonderen Ereignisse oder auch das Wort Wetterbericht, denn Wetterberichte waren damals noch nicht so allgegenwärtig wie heutzutage, die waren super wertvoll. Deswegen hat man den Wetterbericht vom Nordpol zum Beispiel verschlüsselt. Und wenn man jetzt vermutet hat, dass das Wort Wetterbericht in einem verschlüsselten Text vorkommt, dann hat man wieder den verschlüsselten Text und das Klartextwort untereinander geschrieben, ähnlich wie vorhin bei der Visionär-Chiffre.
Ja.
Und hat geguckt, gibt es da irgendwo Buchstaben, die gleich sind? Also wenn mein Klartext ist, wenn mein verschlüsselter Text ist, NEXET zum Beispiel, und ich schiebe das Wort Wetterbericht drüber, dann ist an der zweiten Stelle sowohl in meinem verschlüsselten Text als auch im Wetterbericht ein E.
Das kann nicht sein.
Das kann nicht sein.
Das genau. kann nicht sein.
Ja. Das heißt, ich weiß, an der Stelle kann in meinem verschlüsselten Text das Wort Wetterbericht nicht vorkommen.
Ja.
Aber ich weiß ja, dass das Wort Wetterbericht vorkommt, also schiebe ich mal meinen Klartext 1 weiter. Und dann überprüfe ich wieder, habe ich da irgendwo so eine Verdopplung. Und wenn das wieder der Fall ist, dann verschiebe ich wieder den Klartext 1 weiter. Und irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich keine so eine Verdopplung habe. Und je länger mein Klartextwort ist, das sogenannte CRIB, desto unwahrscheinlicher ist auch, dass das zufällig passiert. Jetzt weiß ich quasi eine Menge Buchstaben, die vom einen Buchstaben auf den anderen abgebildet werden, für irgendeine noch unbekannte Einstellung der Maschine.
Ja.
So, und jetzt wird es kompliziert. Jetzt gehe ich her und treffe eine Annahme, Zum Beispiel die Annahme, dass am Steckbrett der Buchstabe E mit dem Buchstaben A versteckt ist. Und dann treffe ich eine weitere Annahme, nämlich, dass die Rotoren in einem bestimmten Zustand sind.
Mhm.
Ja, quasi diese und diese Rotoren sind eingesetzt und der Buchstabe ist nach oben gedreht und der Nupsi ist an dieser bestimmten Stelle. Und jetzt stelle ich mir das so vor, ich bin bei dem E und ich weiß ja, welcher Buchstabe am Ende rausgekommen ist. Und ich weiß, wenn ich das E drücke, dann geht das einmal durchs Steckbrett, wird zu einem A, geht einmal durch die Rotoren. Ich weiß auch, dadurch, dass ich ja die innere Verdrahtung kenne und eine Annahme getroffen habe darüber, wie die Rotoren konfiguriert sind, dass dann das R rauskommt und in meinem Ciphertext steht zum Beispiel ein anderer Buchstabe Q.
Ja.
Das mache ich jetzt für alle. Und wenn ich an irgendeiner Stelle feststelle, dass mehr als ein Buchstabe mit einem anderen gesteckert ist, zum Beispiel, weil ich, nachdem ich durch die Rotoren gegangen bin, festgestellt habe, R wird zu Q und an irgendeiner anderen Stelle wird Q zu D, dann habe ich einen Widerspruch gefunden. Mhm. Probier quasi Brute Force alle Kombinationen durch, die möglich sind.
Ja.
Und prüfe diese auf Widersprüche. Und wenn ein Widerspruch da ist, dann bedeutet das, die Kombination ist falsch.
Ja.
Ich muss sie verwerfen und eine neue Annahme prüfen.
Okay. Aber das bedeutet doch, dass ich, wenn ich damit beginne, erstmal eine ja unglaublich große Menge an Kombinationen vor mir habe, die ich potenziell durchprüfen muss und mit der Technologie, die mir 1940 oder in den 40ern zur Verfügung steht, ist das doch eine Aufgabe, die echt krass ist, oder?
Absolut. Also das war wohl auch, wurde irgendwie per Hand gemacht. Da gab es dann riesige Blätter, die man übereinander verschoben hat und dann hat man irgendwie erkennen können, ah, jetzt sind irgendwelche Löcher irgendwie, die sind hier aligned oder so. Frag mich nicht, wie das genau funktioniert hat. Das muss eine ganz furchtbare Sisyphus-Arbeit gewesen sein.
Aus der Zeit kommt die Bezeichnung menschliche Computer. Das waren in der Regel Frauen, die eben von Hand solche Berechnungen vorgenommen haben.
Aha, ja. Der Durchbruch war dann aber eben die sogenannte Bomb oder Bombe. Das war eine gigantische Maschine. Und die hat zwei Eigenschaften gehabt im Endeffekt, die sie so großartig gemacht haben, das Problem zu lösen.
Ja.
Das eine ist, der Schlüssel, der wird ja vor allem dadurch so stark, weil das Steckbrett so eine unfassbar große Möglichkeit an Kombinationen hat. Und in der Maschine war ein sogenanntes Diagonalbrett verbaut. Und das war im Endeffekt ein Steckbrett vorkonfiguriert, sodass jeder Buchstabe schon mal so halb mit jedem anderen versteckert war. Und das hat man dann noch konfiguriert mit Hilfe von so länglichen Steckern, die man reingesteckt hat, die dann Buchstaben, die aufeinander abgebildet werden, im Endeffekt eingestellt hat, sage ich jetzt mal. Wie das genau funktioniert, ist, glaube ich, in einem Podcast super schwer rüberzubringen.
Ja.
Aber im Endeffekt kann man sich vorstellen, dass alle Steckbrettkombinationen dadurch auf einen Schlag ausprobiert werden konnten. Man hat quasi bei diesem gigantischen Diagonalbrett, wo 26 mal 26 Drähtchen rauskommen, auf einen Draht Strom rausgeschickt und je nachdem Strom reingeschickt und je nachdem, wie die anderen Kabel Strom geführt haben oder nicht, konnte man dann sagen, aha, wir haben einen dieser Widersprüche gefunden, dann probieren wir einfach eine neue Kombination oder wir haben keinen Widerspruch gefunden, dann müsste man mal testen, ob die aktuelle Konfiguration eventuell ein Schlüssel ist.
Okay, das heißt also, mit dieser Turing-Bomb hat man einfach ein technisches Gerät gebaut, das einfach dabei geholfen hat, diese ganzen Kombinationen automatisierter durchzutesten, so dass man nicht wirklich jetzt mit Papier irgendwo am großen Tisch sein musste und von Hand Kombination für Kombination prüfen musste, sondern man hat das Ganze halt automatisiert, damit man vielleicht auch einfach viele Dinge ja parallel prüfen kann.
Genau. Und die andere Sache, die da zum Tragen kam, war, dass man die Rotoren auch noch drin hatte.
Ja.
Also wir hatten gerade schon vom Steckbrett gesprochen, aber die andere Sache, wo man die Annahme überprüfen muss, ist ja die Rotoren. Und da hat man eine große Matrix auch wieder von Rotoren gehabt, die man konfigurieren konnte, genauso wie die normale Enigma, quasi immer drei Rotoren am Stück. Nur, dass man halt nicht nur eine Konfiguration eingestellt hat, sondern sehr viele. Es hing im Endeffekt ein bisschen davon ab, wie lang das vermutete Klartextwort war. Aber man hat dann verschiedene Enigma-Konfigurationen quasi ausprobiert, und zwar gleichzeitig. Ja, das heißt, in dieser großen Enigma, in dieser großen Bombe waren viele Enigma-Kombinationen und ein Steckbrett, das konfiguriert werden konnte, so dass es alle Steckbrettkombinationen auf einmal durchprobiert. Mhm, und die Walzenkombinationen, die musste man dann tatsächlich noch mechanisch durchprobieren. Das heißt, die Walzen wurden weitergedreht. Dann wurde geguckt, gibt es irgendeinen Widerspruch? Wenn ja, dann wurde die unterste Walze eins weitergedreht. Es wurde wieder geguckt, gibt es irgendeinen Widerspruch? Wenn ja, dann wurde die wieder weitergedreht und so weiter und so weiter, bis eben die einmal komplett rum war und dann ist die mittlere eins weitergedreht worden und die oberste wieder und so weiter und so weiter. Genau wie das bei einer normalen Enigma eben auch passiert, bis man alle Kombinationen bei den Rotoren durchprobiert hatte. Und das muss einen Höllenlärm gegeben haben. Ich habe dir da mal ein Beispiel mitgebracht, ja, für wie das geklungen haben muss. Das ist keine Originalaufnahme natürlich, aber ein gewisser Herr Graham Elsbury hat da aufgenommen, wie ein Nachbau von so einer Bombe klingt. Vielleicht kannst du das an der Stelle mal einspielen.
Na klar, lass uns mal reinhören. Ja, das ist wirklich ein Höllenlärm, Tillmann. Ich kann mir vorstellen, wenn man dort gearbeitet hat, war man wahrscheinlich auch abends froh, wenn man zu Hause war und sich nicht unterhalten musste.
Ja, bestimmt. Und vor allem lief da ja nicht nur eine von diesen Dingern. Da liefen ja viele.
Und mit Hilfe von der Technologie haben es die Alliierten dann geschafft, diese Nachrichten irgendwann auch zeitnah zu entschlüsseln. Denn ich meine, wenn du jetzt eine Nachricht entschlüsseln kannst, die ein, zwei Monate alt ist, ist das zwar vielleicht ein schöner Erfolg, dass es überhaupt möglich ist, aber militärisch bringt es wahrscheinlich nicht mehr so viel.
Genau, die Challenge war quasi, das möglichst zeitnah zu machen. Und je mehr von den Bombs quasi im Einsatz waren, desto schneller ging das natürlich auch. Am Ende haben sie es im Endeffekt sofort geschafft, diese Nachrichten zu entschlüsseln, also taggleich noch.
Ja, und das hat letztendlich den Kriegsverlauf sicherlich maßgeblich beeinflusst, wie ich meine, zum Guten. Und ich glaube, das ganze Thema, das können wir wirklich nochmal sehr detailliert mit der Anna besprechen, wenn wir uns auch nochmal ein bisschen genauer anschauen, was da alles passiert ist und was da auch im Bletchley Park alles passiert ist. Sag mal, Tillmann, was mich jetzt noch interessieren würde zum Schluss. Ich bin immer sehr interessiert an irgendwelchen Trivia-Facts oder vielleicht auch an irgendwelchen Mythen. Gibt es im Zusammenhang mit der Enigma vielleicht irgendwelche Mythen oder Trivia-Facts, die du kennst, die du mitbekommen hast bei deiner Arbeit, die du uns vielleicht mal noch erzählen könntest?
Na, eine hatten wir schon genannt, nämlich, dass die Rotoren Teil des Schlüssels waren. Die waren natürlich geheim. Aber im Endeffekt hätten die genauso gut öffentlich sein können. Denn das, was die Enigma so stark gemacht hat, war ja eben der große Schlüsselraum. Und ja, nicht, dass die Rotoren geheim sind. Auch heutzutage ist es so, dass man sagt, der Schlüssel muss die Sicherheit garantieren, nicht der Algorithmus. Also wenn dein Verschlüsselungsalgorithmus darauf basiert, dass du den Schlüssel, dass du den Algorithmus geheim hältst, dann ist es kein guter Algorithmus.
Ist ja auch so, dass die ganzen Verschlüsselungsalgorithmen, die man heutzutage nutzt, dass die alle öffentlich sind, dass man sich die anschauen kann. Wenn man die Skills hat, versteht man es vielleicht auch. Aber ich kenne jetzt auch nichts, was irgendwie darauf beruht, dass es geheim gehalten wird, wie es jetzt im Endeffekt funktioniert.
Ja, das macht man heutzutage auch einfach nicht mehr. ist auch so, dass wenn heutzutage so eine Known-Playtext-Attacke bekannt würde für irgendeinen Algorithmus, dann würde man den auch sofort wegschmeißen
und
nicht mehr verwenden.
Und bei so Algorithmen ist es ja auch so, dadurch, dass die öffentlich bekannt sind, können sich auch irgendwelche Sicherheitsprofis die anschauen und dann auch öffentlich drüber diskutieren oder auch Schwachstellen veröffentlichen. Was ja nicht möglich wäre, wenn es was Proprietäres wäre, wo eine Firma dann irgendwie sagt, nein, das ist sehr, sehr sicher, aber ihr müsst uns vertrauen.
Genau, wobei du und ich bei unseren Mathekenntnissen wahrscheinlich dann am Ende doch noch vertrauen müssen, dass AES auch wirklich sicher ist.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade sowas wie AES, DES und was gibt's noch, Blowfish und so weiter und so fort. Ich habe mir sowas auch natürlich schon mal angeschaut auf irgendwelchen Websites, wo das für Dummies erklärt wird. Und ich stelle fest, ich bräuchte da teilweise eine Erklärung, die vielleicht noch ein bisschen grundlegender ist.
Ja. RSA habe ich im Studium noch gelernt,
ja.
Wie das funktioniert. Aber sogar das war eine der Mathestunden, wo ich hart zu knabbern hatte.
Ja.
Aber RSA ist ein gutes Stichwort. Eine Sache kann man nämlich noch lernen aus der ganzen Geschichte.
Ja.
Die Enigma wurde ja im Endeffekt dadurch geknackt, dass man eine technologische Weiterentwicklung hatte. Nämlich eine Maschine, die quasi automatisiert die Entschlüsselung oder halbautomatisiert zumindest die Entschlüsselung vorgenommen hat.
Ja.
Und wir stehen gerade wieder an so einem Punkt, wo eine Technologie am Horizont zu sehen ist, die möglicherweise Kryptographie angreifbar macht. Nämlich die Quantencomputer.
Ja.
Und für die Public-Private-Key-Krypto ist das ein echtes Problem. Und da sollte man am besten heutzutage schon auf quantensichere Algorithmen setzen, damit man da nicht in ein paar Jahren genauso blöd dasteht.
Vielleicht zu dem Thema so ein ganz kleiner Mini-Exkurs. Quantencomputer, die gibt's ja schon, aber nicht in der Breite, aber in der Forschung wird da schon sehr viel gemacht und je nachdem, wen man fragt, gibt's die vielleicht in der breiten Verfügbarkeit in 5, 10 oder auch in 50 Jahren. Das ist, finde ich persönlich, ähnlich wie bei Fusionskraftwerken. Die werden wir in 25 Jahren haben, aber immer 25 Jahre von jedem beliebigen Zeitpunkt, an dem wir fragen. Aber was so
die Fusionskonstante.
Ja, die Fusionskonstante sind 25 Jahre. Was Quantencomputing angeht, da ist in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert. Ich hatte auch beruflich mal Kontakt mit einem Unternehmen, das in dem Bereich tätig ist, wird auch viel investiert, ist spannend. Und Quantencomputer machen es nicht alles besser oder schneller. Aber manche Arten von Algorithmen laufen einfach viel, viel schneller auf dem Quantencomputer. Und weil du es gerade RSA angesprochen hast oder so Public- und Private-Key-Verschlüsselung, das ist ja ein Verfahren, das basiert darauf, dass es sehr, sehr schwierig ist, Primzahlen zu faktorieren. Oder die zu zerlegen halt in ihre Faktoren. Und wenn ich jetzt irgendwie zwei große Primzahlen mit, weiß nicht, 150 Stellen habe und die miteinander multipliziere, ist es sehr schwierig, diese Faktoren da wieder rauszufummeln. Also zumindest mit so aktueller Hardware brauchst du dann halt ein paar tausend Jahre oder Millionen Jahre. Was Gutes für uns. Aber das ist halt eine Aufgabe, wo Quantencomputer halt echt verflixt schnell sind. Und deswegen lohnt sich das sicher mal drüber nachzudenken, was da zukunftssicher ist.
Genau, da gibt es die sogenannten elliptischen Kurven, wo dann Kurvenfunktionen quasi verwendet werden, um irgendwelche Schnittpunkte zu bilden.
Ja.
Auch wieder super komplizierte Mathe natürlich.
Ja, ist mega kompliziert, aber elliptische Kurven an sich ist ja jetzt auch kein ganz neues Thema. Das ist auch ein Thema aus der Mathematik, wo seit vielen, vielen Jahrzehnten auch schon dran gearbeitet wird. Also ich glaube, beim Leuten aus der Mathematik ist das ein Thema, was gut verstanden ist schon. Und ist ja auch cool, dass es da was gibt und dass es da weitergeht.
Genau.
Tillmann, das war ein super interessanter Einblick. Ich muss sagen, ich kannte natürlich die Enigma. Ich habe die schon irgendwo auch mal gesehen im Museum. Ich glaube, in Berlin habe ich die schon mal gesehen, im Spionagemuseum. Da stehen, glaube ich, ein paar Enigmas. Oh, was ist der Plural? Enigmen, Enigmais, also Geräte, Enigma-Geräte, teilweise sehr zerstörte Geräte. Ich glaube, da war aber auch eine sehr gut erhaltene. Ich habe nie 100% verstanden, wie die Enigma funktioniert. Und das Beispiel von dir, wo wir jetzt gemeinsam so den Strom verfolgt haben, von der Taste bis zum Licht, das fand ich sehr, sehr gut zu verstehen, also zumindest für mich. Und allein deswegen hat es sich jetzt schon gelohnt, mit dir darüber zu sprechen. Vielen Dank für deine tolle Geschichte. Vielen Dank, dass du da warst. Und ja, ich freue mich auf die Fortsetzung in ein paar Monaten gemeinsam mit der Kollegin, wo wir uns dann nochmal ein bisschen detaillierter anschauen können, was da eigentlich dann dazu geführt hat, dass die geknackt wurde.
Sehr gern.
Das war das Gespräch mit Tillmann. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast@innovex.de. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.